Die letzten Jahre waren eben, wir zeigen die Spielergebnisse, wir posten irgendwelche Highlight-Clips auf YouTube und auf Instagram. Und das war's dann. Und jetzt kommen noch so ein paar Challenges dazu. Aber das ist ja nicht das, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen die echten Emotionen sehen. Und die wollen auch sehen, was hinter diesen Spielern oder Spielerinnen passiert. Und das schaffen wir bis jetzt noch nicht, das so zu kommunizieren. Das finde ich einfach schade.
Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe unseres Pow Wow Podcasts. Das Ganze ist wirklich besonders, weil wir so viele nette Rückmeldungen bekommen haben zu unseren letzten Folgen. Dazu erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und wir haben auch heute wieder einen ganz tollen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Eine Frau, die auch den Sport liebt, die ihr ganzes Leben lang Sport gemacht hat, die den Handball liebt, aber die mittlerweile es eben auch geschafft hat, sich als Unternehmerin aufzustellen, als Creatorin aufzustellen, aber eben auch dem Handball treu bleibt. Und ich freue mich sehr, dass Josefine Schneiders heute unser Gast ist im Powerwow-Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Josefine, Josie, wie möchtest du genannt werden?
Ach, das ist mir eigentlich grundsätzlich immer recht egal. Ganz viele sagen tatsächlich Jojo.
Oh, Jojo ist auch schön. Okay, ja. Also hallo, dann mache ich das auch, wenn ich das darf. Hallo Jojo, erstmal schön, dass du bei uns bist. Wenn man sich deine sportliche Karriere anschaut, wenn man sich anguckt, was du in deinem Leben sportlich bisher gemacht hast, dann komme ich so zu so einem Satz so, okay, sie liebt Handball wirklich über alles. Richtig?
Ja. Ja, ist meine Leidenschaft seit klein auf und ich würde auch sagen, dass das immer noch so ist, nur dass ich den Sport jetzt vielleicht ein bisschen anders liebe als noch vor ein paar Jahren.
Wie bist du zum Handball gekommen?
Ach, die klassische Geschichte. Also mein Papa hat Handball gespielt, auch relativ hoch und ich war schon im Maxi-Cosi in der Sporthalle mit dabei. Und irgendwann dann, als ich laufen konnte, immer mit einem Ball. Und natürlich war die erste Sportart, die ich ausprobieren wollte, Handball. Und im Mini-Training hat es mir dann aber nicht so viel Spaß gemacht. Und letztendlich bin ich dann so mit 11, 12 so richtig zum Handball gekommen. Und dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen.
Das heißt, mit 11, 12 überhaupt Handball zu lernen, erst über die Schule, über den Verein, wie du es gerade gesagt hast, heißt ja noch lange nicht, dass man dann irgendwie es irgendwann in die zweite Bundesliga schafft, ne? Oder dass man dann das als Profi mehr oder weniger lebt. Weil kannst du als Zweitligaspielerin vom Handball in Deutschland ansatzweise leben? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, nein, nein. Also auch viele Erstligaspielerinnen können nicht davon leben. Die meisten, bis auf in wenigen Vereinen, arbeiten noch nebenher, um sich das überhaupt leisten zu können, Sport auf diesem Niveau zu machen.
Also ist es ein Hobby auf allerhöchstem Niveau. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Wann hast du für dich gemerkt, okay, ich habe aber Talent. Also ich kann tatsächlich mal irgendwann in einer der höheren Ligen in Deutschland spielen. Wie alt warst du da?
Oh, ich würde sagen, das habe ich so das erste Mal mit 16, 17 so richtig realisiert. Natürlich wusste ich vorher, dass ich talentierter bin als vielleicht andere. Aber um Profispielerin zu werden, braucht es ja nicht nur Talent, sondern da braucht es natürlich auch irgendwie mal ein Quäntchen Glück, eine Trainerin, die dich mehr sieht als andere, eine gewisse Disziplin, auch Durchhaltevermögen und auch ja der Wille, ganz, ganz viel zurückzustecken. Und so richtig realisiert, würde ich sagen, habe ich das dann so mit 16, 17, als ich wusste, okay, ich spiele für TSV Bayer Leverkusen, damals auch ein Erstligaverein. Und da war es dann natürlich relativ nah, das Profi-Dasein.
Das Profi-Dasein war nah da, also war nah. Und du hast ja dann auch sehr früh in diesem Alter auch begonnen, mit dieser Mannschaft auch zu gewinnen. Ne? Also ihr wart ja dann, glaube ich, auch Jugenddeutscher Meister und so. Also du hast schon sehr früh dann auch festgestellt, hey, ich gehöre zumindest mal in meinem Jahrgang, in meinem Alter zu den sehr Guten in diesem Land. Ne?
Ja, natürlich. Also ich muss sagen, in meiner Mannschaft gab es natürlich noch talentiertere SpielerInnen. Also zwei davon sind zum Beispiel jetzt letztes Jahr Vize-Weltmeisterinnen geworden. Mit denen bin ich noch Jugenddeutscher Meister geworden. Und da sieht man natürlich, da waren noch ganz andere Hausnummern, würde ich es jetzt sagen. Aber trotzdem realisiert man dann, okay, ich darf mich überhaupt mit den Besten meines Jahrgangs messen. Und das ist allein ja schon eine coole Sache als Sportlerin.
Großartig, absolut. Und trotzdem hast du natürlich im Kopf wahrscheinlich auch mit 16, 17, 18 Schule ist das eine. Handball auf allerhöchstem Niveau ist das andere und trotzdem weißt du, das ist jetzt ein Sport, davon werde ich nicht leben können. Also selbst wenn ich Nationalspielerin werden würde, war dir das so früh klar?
Ja, tatsächlich schon, weil ich mit 16 oder fast 16 bin ich ja dann ausgezogen und bin auf eine Handballakademie gegangen. Und damals war es dann so, dass mein Papa mir halt gesagt hat, hey, wir machen das alles möglich, auch finanziell, wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, weil Eltern wirklich auch sehr, sehr viel Geld in so eine Karriere stecken. Aber du musst wissen, du musst dich auch neben dieser Handballkarriere gut aufstellen, sonst wird es halt irgendwann sehr, sehr knapp. Und meine Eltern haben mich auch bis zu meinem 24. Lebensjahr ungefähr noch finanziell dann unterstützt, bis dann meine Creator-Karriere, sage ich mal, so durch die Decke gegangen ist, dass ich sagen konnte, okay, ich konnte dann wirklich davon leben und brauchte nicht mehr die Unterstützung meiner Eltern.
Das war dann das erste Mal, dass du vom Handball leben konntest, ne?
Ja, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Das war dann ganz, ganz schwieriger Spagat, um da jetzt mal kurz vorzugreifen, weil du eigentlich dich immer als Profi-Handballspielerin identifiziert hast und da deine ganze Power reingegangen ist und ich irgendwann dann angefangen habe mit diesem Creator-Dasein und auf einmal wurde das größer und größer und größer und da musste auch Power reingesteckt werden. Und wenn du dann merkst, okay, davon kann ich aber wirklich gut leben, nimmst du natürlich unbewusst auch ein bisschen Power aus dem Handballerin-Dasein weg. Und dann bin ich in so einen Spagat geraten, der irgendwann auch so ein bisschen ungesund leider wurde.
Ungesund inwiefern?
Ungesund insofern, dass ich gerne auf allen Hochzeiten immer 1000% gebe und jede Aufgabe so erledigen möchte, dass ich abends ins Bett falle und sage, boah, ich bin richtig stolz auf mich, das habe ich so geil hinbekommen. Und das habe ich spätestens nach der WM 2025 in Herning nicht mehr hinbekommen, weil mir die Power einfach auch auf dem Spielfeld gefehlt hat.
Also über die Power sprechen wir gleich. Sprich, du warst auch als Spielerin dann in einem Spagat, weil du eben Herning gemacht hast als Influencerin, als Creatorin Herning mit begleitet hast. Wirst du gleich ein bisschen auch über den Werdegang in die Richtung erzählen. Genau deswegen bist du ja auch für uns so spannender Gast. Aber du hast parallel eben noch gespielt und hast dann gemerkt, verdammt, ich bring's nicht auf die Platte. Ich bin nicht mehr zu 100% auf der Platte, weil ich mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, mit was auch immer, ganz woanders bin. Total, total verständlich, glaube ich, ein Struggle, den viele kennen. Die Leistungssport auf sehr hohem Niveau machen und trotzdem arbeiten müssen, trotzdem ihren Lebensunterhalt auch woanders irgendwie, sich beschaffen müssen. Ne? Und genau an die Leute wendet sich ja auch unser Podcast oder auch an die Leute, die das total spannend finden. Weil man denkt ja immer, wow, du bist Bundesligaspielerin oder Zweitligaspielerin im Handball, dir muss es ja gut gehen. Weit gefehlt. Ne? Und das ist genau der Punkt. Und das gilt ja für viele andere Sportarten. Ich sage es mal außerhalb des Fußballs oder vielleicht des Tennissports an der Spitze. Da sind wir dann aber schnell in den Top 100 der Welt. Da geht es ja vielen genauso in diese Richtung, dass man diesen Struggle hat. Aber gehen wir nochmal zurück. Du scheinst ein Perfektionist, eine Perfektionistin zu sein. Das warst du dann auch mit 15, 16 schon?
Ich würde gar nicht so unbedingt sagen, dass ich die hundertprozentige Perfektionistin bin. Also ich würde mich jetzt nicht so selbst bezeichnen, aber ich liebe es einfach Sachen gut, okay, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber ich liebe es einfach Sachen gut hinzubekommen, aber auch nur, wenn ich die gern mache. Also wenn ich jetzt Sachen machen muss, schön, die ich nicht gern mache, dann lasse ich die auch lange liegen und bin dann die Beste im Aufschieben. Und da bin ich dann überhaupt nicht perfektionistisch. Aber die Dinge, die ich gerne mache und die mir am Herzen liegen, würde ich sagen, sind schon mir auch wichtig, dass sie gut laufen. Und wann habe ich das erste Mal so richtig mitbekommen? In der Schule auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, das kam erst dann, als das Creator-Dasein kam, habe ich das so richtig realisiert.
Worauf ich eigentlich aber hinaus wollte, ist, warst du auch als Spielerin jemand, der versucht hat, es perfekt zu machen, sprich jedes Training so gut wie möglich, jedes Spiel so gut wie möglich? Hast du dieses Ding drin, ich will die Beste sein?
Als Spielerin nein. Mir war immer nur wichtig, also auch als ich von zu Hause ausgezogen bin, mir war immer nur wichtig, mich mit den Besten in meiner Sportart messen zu dürfen. Aber ich wollte nicht die Beste sein.
Okay, wow. Das heißt, das hast du gar nicht gehabt, dass du so einen Drang, diesen Perfektionismus hast, selbst ganz oben zu stehen.
Nee, also wie gesagt, ich fand es immer super cool, gegen alle zu spielen, die die noch besser, also am besten noch besser, damit ich quasi immer auch noch selbst wachsen kann. Aber ich hatte jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Nationalmannschaft spielen oder ich will unbedingt die Beste in meiner Sportart werden. Das hatte ich gar nicht.
Warum hast du mit 25 gesagt, ich höre auf?
Oh ja, da kommen wir wieder zu dem Spagat. Also ich habe einfach gemerkt, dass dieser Spagat mir insofern so schlecht getan hat. Also er hat auch einfach dafür gesorgt, dass es meiner psychischen Gesundheit echt nicht gut gegangen ist zu der Zeit, dass ich dann gesagt habe, dann muss ich jetzt erstmal den Handball hinten anstellen und halt zusehen, dass ich meine Füße in das Unternehmerin-Dasein reinbekomme, weil letztendlich das ja auch dafür sorgen wird, dass ich in den nächsten Jahren hoffentlich ganz gut davon leben kann. Und der Handball war dann irgendwann einfach nur noch Nummer zwei, so ein bisschen.
Was war das Größte, was du im Handball gewonnen hast? Was würdest du sagen? Was ist dein größter Erfolg?
Naja, also natürlich die Deutsche Jugendmeisterschaft 2018 und ich bin zweimal in die zweite Liga aufgestiegen. Und das war schon immer sehr besonders, wenn man so eine ganze Saison gespielt hat und dafür gekämpft hat und dann am letzten Spieltag sagen zu können, ey, wir haben es jetzt endlich geschafft, wir sind aufgestiegen. Das waren so die größten Erfolge, würde ich sagen.
In der Retrospektive, wie weit war die erste Liga entfernt in deiner Karriere? Wie weit war die Nationalmannschaft entfernt?
Also die Nationalmannschaft war ganz weit entfernt, das sage ich auch ganz realistisch. Und erste Liga, das lag ab und zu so ein bisschen auf dem Tisch, dass ich mir das auch hätte vorstellen können. Ich hätte mir auch gut mal vorstellen können, im Ausland zu spielen, weil das Niveau ja da teilweise noch ein bisschen besser ist als in Deutschland in der Frauenbundesliga. Aber mir lag einfach sehr viel an meinem Verein in Mainz und an der Stadt Mainz, dass ich das nie so richtig in Erwähnung gezogen habe, weil ich mich da in meiner Komfortzone so wohl gefühlt habe.
Und du lebst heute in?
Ich lebe heute in einer Handballstadt. Mein Partner spielt Handball-Bundesliga und deswegen lebe ich aktuell in Eisenach.
Beim THSV Eisenach, glaube ich, ne?
Richtig, ja. Und ja, hier wird Handball gelebt und hier können die Spieler nicht in Ruhe einkaufen gehen. Also das ist schon Wahnsinn, wie die Identifikation mit dieser Sportart in diesem Ort ist, ja.
Die ersten, wirklich nur Mini-Randanekdote, die ersten Autogramme, die ich hatte von Handballspielern, bin großer Handballfan, war Anfang der 90er, so alt bin ich schon, Anfang der 90er stieg damals Eisenach in die Bundesliga auf. Und das weiß ich noch. Und da bekam ich Autogramme aus Eisenach, weil meine Großeltern da in der Nähe gelebt haben. Und die haben für mich Autogramme besorgt. Deswegen, wenn ich Eisenach Handball höre, habe ich immer so ein Herzklopfen aus der Kindheit irgendwie raus. Und ich wollte nur darauf hinaus, ich habe das natürlich im Vorfeld gelesen, aber ich wollte nur darauf hinaus, weil du Mainz, dein geliebtes Mainz verlassen musstest. Für die Liebe und den Handball.
Für die Liebe und für den Handball, aber natürlich auch, weil als ich dann aufgehört habe, ich laufende Kosten in einer Wohnung in Mainz hatte, in der ich super wenig war. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden zu sagen, okay, wir verlagern jetzt quasi unsere Lebensmittel oder ich meine auch hierher, damit die Zeit zum Pendeln wegfällt, weil das letztendlich auch Arbeitszeit ist, die ich sonst einfach nicht habe.
Absolut. Du hast gerade ein sehr schönes Wort angesprochen. Ich habe mich dann entschieden, Unternehmerin zu werden. Und das ist ja sehr schnell gesagt. Unternehmen bedeutet, ich unternehme etwas. Ja, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich glaube, da haben viele auch ein Thema mit, so nach dem Motto, mit dieser Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben nach dem Sport oder parallel zum Sport? Was will ich eigentlich? Wie schwer oder auch wie leicht ist dir es gefallen, diese Frage zu beantworten für dich?
Am Anfang ist sie mir nicht leicht gefallen, vor allem als ich noch mich als Vollzeit-Handballspielerin identifiziert habe. Da war das immer nur so eine Randnotiz, dass ich ja an sich Unternehmerin bin. Und das kam aber dann so von Monat zu Monat, dass man sich mehr in dieser Branche wiedergefunden hat, dass man wiedererkannt worden ist und dass man gemerkt hat, wie schnell das Ganze eigentlich wächst. Und ich würde sagen, dann auch so ab 2025 konnte ich die Frage ganz, ganz einfach irgendwie beantworten für mich selbst auch, dass ich jetzt wirklich Unternehmerin auch bin.
Okay, das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, du wusstest das nicht mit 20, sondern das kam dann erst in dem Moment, wo du ja, schon im Prinzip dich gedanklich so ein bisschen vom Handball, so vom Aktiven dich verabschiedet hast, aber du hast es ja am Anfang noch ein bisschen parallel gemacht, du hast von dem Struggle erzählt, aber für dich ist das ein Prozess gewesen. So, wenn ich dich jetzt frage, ich lerne dich kennen, Jojo, hi, Eisenach, Kneipe, und ich sag, was machst du beruflich?
Oh, das ist so eine schwierige Frage, weil ich muss die ja auch ständig Leuten beantworten, die sich überhaupt nicht mit dieser Creator-Branche auskennen. Und dann versuche ich denen immer zu erklären, dass ich halt mein Leben online teile und dadurch Menschen inspirieren kann. Heute heißt das natürlich, ich bin Content-Creatorin oder Sport-Influencerin, das würde ich immer sagen. Und mittlerweile darf ich mich ja auch Autorin nennen und Kolumnistin und vielleicht auch Speakerin. Also ich würde sagen, ich mach ganz viele Berufe, die vor vielen Jahren auch einzelne Berufe waren, aber mittlerweile irgendwie in eins oder zu einem geworden sind.
Und ich darf dir ein Kompliment machen, du hast total geil deine Lücke gefunden. Und du, wirklich, ich finde das ganz, ganz großartig. Oder hast dir vielleicht auch deine Lücke gebaut, also deinen Slot irgendwie gebaut, wo du stattfindest. Allem voran natürlich mit Handball. Ne? Das ist also, ja. Du bist deiner Liebe treu geblieben. Was war dein erster Job, den du als Creatorin gemacht hast?
Ich habe...
Also bezahlt, meine ich.
Oh, bezahlt. Oh, also das ist im Handball schwierig, weil ich bin ja immer noch, das ist so witzig, ich bin immer noch eigentlich die einzige, nicht nur eigentlich, ich bin die einzige Creatorin im Handball. Also Handball ist, wenn Fußball, ist es ganz normal, dass Creator ins Stadion gehen und da irgendwelche Brands, Umsetzungen vor Ort machen und Events. Im Handball wird das wahrscheinlich in 20 Jahren irgendwann mal passieren, weil der Handball wirklich so alt eingesessen teilweise ist, dass das schon traurig ist für mich. Aber der erste bezahlte Job war für eine Handball-Brand, das ist ein Webshop, und die haben auch dann Aktivierungen quasi gemacht, wo neue Schuhe gezeigt worden sind, und da war ich dann dazu eingeladen, und kurz danach kam dann auch schon Paris 24 und das habe ich auch mit der Brand umgesetzt, und das waren so die ersten größeren bezahlten Jobs im Handball.
Und was war dein erster Job ohne Geld, weil du da vorhin schon angesetzt hast?
Ich habe, wie gesagt, während Corona angefangen mit TikTok, und das ist dann so durch die Decke geschossen, weil es gar keinen Handball auf TikTok gab. Und dann ist ein Start-up, die quasi Fashionwear aus dem Handball machen, auf mich aufmerksam geworden, und für die habe ich dann relativ lange TikTok gemacht. Was aber cool war jetzt im Nachhinein, also mittlerweile bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich aus Brand-Seite Content erstellen konnte und aus meiner privaten Seite. Das heißt, ich konnte beide Seiten schon kennenlernen und den Markt quasi austesten. Was wollen die Leute sehen? Und das hat mir natürlich jetzt heute voll weitergeholfen, weil ich genau weiß, was eine Brand sehen will, aber ich auch genau weiß, was der Konsument am Ende sehen will.
Und du hattest keinen Druck, weil du dich selber ausprobieren konntest für diese Brand als Creatorin? Ja. Weil die Frage kommt natürlich, wie lerne ich, eine gute Creatorin zu sein? Wie lerne ich, Content zu produzieren? Wenn du aber keinen Druck hast, dass du für so und so viel Geld in 3 Tagen das und das und das abliefern musst, sondern dich so ein bisschen ausprobieren kannst, ist das natürlich ganz toll. Das heißt, du hattest im Prinzip über ein paar Jahre so eine Spielwiese. Analysiere ich das richtig?
Ja, ich hab eine Spielwiese gehabt und hatte dadurch, dass keine Konkurrenz in meiner Nische ist, hatte ich auch keine Vergleichswerte. Und heute vermisse ich das manchmal ein bisschen, weil ich natürlich jetzt auch viele andere Creatorinnen aus anderen Sportarten kenne. Aber damals war das total gut, weil ich niemanden hatte, wo ich gesagt habe, so will ich auch sein oder so ein Content will ich auch machen, sondern ich habe einfach das gemacht, was sich für mich gut angefühlt hat. Und wo ich gemerkt habe, das hätte ich gerne als Handballerin auch gesehen. Deswegen war das genau richtig, so wie es damals gelaufen ist.
Total spannend. Und damit hast du eigentlich erklärt, wie ist dein Weg? Wie ist es zustande gekommen? Wie ist für dich auch irgendwie, oder wie sind für dich die Türen aufgegangen? Und das wirkt so, als ob du das sehr behutsam aufgebaut hast. War das denn ein Plan oder sind dir die Sachen auch so ein bisschen dann entgegengeflogen im Sinne von, ui, ich bin sowieso nur die Einzige hier, die Handball-Creation macht. Scheint ja zu klappen. Oder gibt's einen Businessplan in deinem Leben? Oder den Jojo-Plan?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein sehr, sehr spontaner Mensch und sehr kreativer Chaoskopf. Und als ich damals mit TikTok angefangen habe, war nie der Plan, mich neben dem Handball irgendwie so aufzustellen, dass ich dann vielleicht irgendwann mal davon leben kann. Sondern es war eher eigentlich während Corona noch Zeitvertreib. Und irgendwann ist das dann aber so umgeschlagen in, oh, mich nervt das total, dass man nichts aus dem Handball sieht und ich will diese Sportart einfach größer machen. Und ich würde sagen, das hat mich jetzt auch die letzten Jahre so angetrieben und dahin getrieben, wo ich heute auch bin, dass ich den Handball einfach ein bisschen anders zeigen möchte, als er die letzten Jahre präsentiert worden ist, weil das ist immer noch dieses bisschen altbackene, stinkende Turnhalle und so. Und das ist gar nicht mehr so der Handball von heute, finde ich.
Wie ist der Handball von heute?
Oh, unglaublich. Du hast ja wahrscheinlich Spiele gesehen in den letzten Monaten. Also unglaublich schnell, dynamisch wie nie. Es fallen teilweise 70, 80 Tore in 60 Minuten. Das sind Vollkontakt-Athletinnen, die einfach Unglaubliches leisten. Und dieser Sport ist auch so emotional. Also du merkst, ich komme direkt ins Schwärmen. Der Handball ist einfach so eine geile Sportart mittlerweile. Und das würde ich am liebsten einfach jedem erzählen.
Ja, das ist auch gut, dass du das erzählst. Also ich bin selber großer Handballfan. Ich arbeite ja auch für die ProSiebenSat.1-Gruppe. Wir haben ja viele Handballrechte in den nächsten Jahren. Ich denke an unsere U18-Jungs, die gerade Europameister geworden sind. Ne? Ich denke an die Füchse Berlin. Ich lebe selber in Berlin. Da darf ich seit ganz vielen Jahren die Teampräsentation immer vor der Saison machen. Das ist immer so geil, wenn man dann auf Matthias Gitzel trifft. Das ist der Michael Jordan des Handballs, versuche ich das immer zu erklären. Der beste Spieler, den wir bisher hatten auf der Welt. Und zwar aller Zeiten. Ein völlig unscheinbarer Däne, der aussieht wie du und ich. Ganz normal, jetzt nicht irgendwie eine Monsterkante oder sonst irgendetwas ist. Aber er ist einfach der Beste, den es ever gab. Der spielt seit vielen Jahren in Berlin. Ist für mich jedes Mal unglaublich, den zu treffen. Also mich eint und mit dir eint schon das große Fansein auch des Handballs. Aber ich frage natürlich im Sinne auch der vielen Menschen, die uns hören. Und deswegen vielleicht auch dann so eine Frage im Sinne von, okay, wo steht der Handball eigentlich? Wohin sollte es sich entwickeln? Und da sind Menschen wie du wiederum, die da auch dann eine Rolle spielen. Weil der Handball, wie du richtig sagst, immer noch so einen leicht verstaubten Eindruck an der einen oder anderen Stelle macht. Aber es sich doch sehr, sehr positiv entwickelt durch eben coole, gute, tolle Charakterköpfe. Und zwar bei den Frauen wie bei den Männern. Die ja im ersten Moment, du, ich, keine Ahnung, Menschen, die darüber berichten, spielen schon eine Rolle. Aber wir sind uns einig, dass es steht und fällt mit guten Leuten, die auf der Platte stehen, oder? Also ohne coole Charaktere, die da spielen, hat ein Sport keine Chance.
Nee, und da ist Matthias Gitzel, finde ich, immer ein total gutes Beispiel, weil ich zum Beispiel vor 2 Wochen in London war mit vielen anderen Streamern zum Beispiel. Und die kennen dann natürlich die ganzen Fußballer und dann kennen die auch teilweise noch so ein paar Basketballer. Und dann habe ich so, weil einer von diesen Streamern in Berlin lebt, und dann habe ich so zu ihm gesagt, kennst du den? Habe ihm ein Foto von Matthias Gitzel gezeigt. Und er so, nee, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, du wohnst in der gleichen Stadt mit dem besten Spieler, den es jemals gab in meiner Sportart. Und niemand kennt den. Und das ist so ein bisschen, natürlich schreibt Matthias Gitzel mittlerweile Newsletter und wird ganz gut, in Anführungszeichen, präsentiert von den Füchsen Berlin. Ich finde auch, dass die schon eine deutlich modernere Kommunikation haben als andere Vereine in der Handball-Bundesliga. Also die sind da wirklich Vorreiter. Und jetzt kommt aber das große Aber. Wie kann es sein, dass wir es nicht schaffen, diesem Spieler nochmal eine ganz andere Plattform zu geben, weil wir diesen Spieler in der Liga haben? Also wenn man sich Spiele anguckt und sich anschaut, was der 60 Minuten macht, das ist kein Spieler, das ist ein Künstler. Also das ist unfassbar, dass wir jede Woche Spiele von dem schauen dürfen. Und wie kann es sein, dass wir es nicht schaffen, das so zu kommunizieren, wie ich es dir jetzt erzähle? Weißt du, weil das so... Das wird man sich in 10, 15 Jahren angucken und sagen, wow, den konnten wir uns einfach jede Woche 2-mal angucken. Und da muss es ja irgendjemand muss ja drauf kommen, außer jetzt eine Creatorin im Handball, die dann sagen, geil, mit dem machen wir noch ein Format oder der kriegt irgendwie einen YouTube-Kanal und da läuft ein Videograf immer mit. Also, und das ist, da hat der Handball immer so ein bisschen, glaube ich, auch Sorge vor, dass man die Spieler zu groß macht und dass das nicht mehr so familiär ist, wie das alles mal war. Aber ich finde, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir es endlich mal schaffen, die Sportart anders zu erzählen als die letzten Jahre. Und die letzten Jahre waren eben, wir zeigen die Spielergebnisse, wir posten irgendwelche Highlight-Clips auf YouTube und auf Instagram Und das war's dann. Und jetzt kommen noch so ein paar Challenges dazu. Aber das ist ja nicht das, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen die echten Emotionen sehen. Und die wollen auch sehen, was hinter diesen Spielern oder Spielerinnen passiert. Und das schaffen wir bis jetzt noch nicht, das so zu kommunizieren. Das finde ich einfach schade.
Einer der schönsten Sätze in dem Zusammenhang, der mich durch mein journalistisches Leben treibt, ist: Menschen interessieren sich für Menschen.
Ja.
So geht's dir, ja. So geht's mir und so geht's vor allem, ich hoffe, auch den Menschen, die uns jetzt hier hören und genau dir zuhören, mir zuhören und das auch gerne hören. Und ja. Ich finde das ganz toll. Du bist eine wahnsinnig tolle Botschafterin für diesen geilen Sport. Wirklich.
Danke.
Genau mit solchen Sachen. Und auch quer zu denken und anders zu denken und zu sagen, ey, ich mach's jetzt mal anders und ich mach's jetzt vielleicht auch mal ein bisschen jünger und ein bisschen frecher und ich mach's ein bisschen more crazy, keine Ahnung. Und trotzdem bleibe ich aber im Kern bei dem, worum es geht, nämlich dem Handball. Ja, aber die Geschichten von Matthias Gitzel, du kannst ganz viele andere noch nehmen. Ne? Nimm mal einen, wenn wir jetzt in Berlin bleiben, nimm mal einen jungen Torwart wie Lasse Ludwig zum Beispiel. Ja? Um jetzt einfach nur bei den Füchsen gerade mal zu bleiben, der jetzt erfolgen wird auf einen der Besten, die da jeweils auch mit Dejan
Milosavljevic.
Genau. Entschuldige. Ja.
Nicht schlimm.
Dejan Misolafjevic, ich konnte es noch nie. Auf jeden Fall, die hatten einen der besten Torhüter. So, da ist der Lasse. Und dann gibt es da noch ein paar andere. Mit David Späth haben wir einen jungen deutschen Torhüter, der so, auch so ein geiler Typ, wenn du dir den anguckst. Aber diese Geschichte auch hinter diesen Jungs zu erzählen. Ja, oder bei den Frauen ganz genauso. Diese Geschichten zu erzählen. Ich meine, dass 4,5 Millionen Menschen sich dieses WM-Finale angeguckt haben in der ARD.
Ja. Ja.
Was wir leider verloren haben. Geil.
Ja.
2 Wochen vorher vergessen übrigens alle, dass wir noch darüber diskutiert haben, dass diese Handball-WM der Frauen nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen war.
Ja, und da habe ich Diskussionen geführt, das kannst du dir nicht vorstellen, weil natürlich war mein Content von November bis Anfang Dezember: Hey Leute, hier läuft gerade übrigens eine Heim-Weltmeisterschaft der Handballfrauen und wir schaffen es nicht, das im frei empfänglichen Fernsehen zu zeigen. Und ich musste mir da wirklich Sachen anhören, aber als es dann endlich im Free-TV lief, das Viertelfinale, ich saß hier zu Hause oder ich glaube beim Halbfinale, ich weiß gar nicht mehr, ich saß auf jeden Fall hier und habe geheult, weil ich mich so gefreut habe, dass es endlich im frei empfänglichen Fernsehen lief, weil die es einfach verdient haben, da gezeigt zu werden, weil die Geschichten dann ja nochmal ganz anders erzählt werden und viel mehr Leute diese Geschichten auch sehen können.
Also ich mache jetzt einen Sprung. Basketball, WM der Frauen, ein Jahr später, nämlich jetzt in 4 Wochen.
Ja.
Die Basketball-WM der Frauen in Berlin, übrigens auch total geil, in einer Stadt, in beiden großen Arenen, eine Basketball-WM. Ja. Die besten Spielerinnen der Welt kommen. Wir übertragen es mit ProSieben Max und ProSieben, Eröffnungsspiel sogar auf ProSieben. Jetzt wird auch wieder der ein oder andere sagen, ja, dann macht doch alles auf ProSieben und so. Das ist natürlich jetzt auch alles kein Wunschkonzert, ne? Aber wir machen das zumindest mal frei zugänglich in dieser geilen Sportart und wir werden die künftigen Handball-WMs der Frauen auch frei zugänglich machen. Und das wird von der ersten bis zur letzten Sekunde übertragen. Und das finde ich so toll und so wichtig. Und du bist ja, da bin ich bei einem Punkt, der wichtig ist aus meiner Sicht, wenn man sich deinen Weg anschaut. Du bist ja auch jemand, die dafür kämpft. Also gerade für den Frauensport auch kämpft. Ne? Weil wir in Deutschland lange immer noch keine Gerechtigkeit haben. Der Fußball ist hier Vorreiter, die machen das ganz gut. Dass wir da mittlerweile auch wirklich Stars kreiert haben, Stars haben. Aber da können die anderen Sportarten oder müssen auch nachziehen. Mm. Und das liegt nicht unbedingt nur an den Sportarten. Da geht es vor allem auch um das öffentliche Interesse. Ne? Also, wir müssen einfach mal deutlich sagen, Frauensport ist da geil. Also Frauenhandball ist mega.
Ja, ja, und wir schaffen es aber nicht durch jahrzehntelange nur Beleuchtung vom Fußball, sage ich jetzt mal, schaffen wir es leider aktuell noch nicht, den Menschen halt auch zu zeigen, wie viele tolle andere Sportarten es gibt. Es gibt noch viel kleinere Nischensportarten als Handball. Deswegen bin ich da auch mittlerweile weg von, ich möchte nur den Handball da rausholen, sondern ich möchte ganz, ganz vielen anderen Nischensportarten und vor allem Frauensport diese Plattform geben, die er eigentlich verdient hat. Aber dafür braucht es halt auch mutige Partner, wie jetzt zum Beispiel ProSieben, die halt sagen, wir zeigen das von dem ersten Spiel an und geben diesen Sportlerinnen diese Plattform und sagen nicht, nee, wir gucken erstmal, wie die Einschaltquoten sind und dann vielleicht ab dem Viertelfinale. Das ist einfach nicht okay.
Absolut. Also ich werde das kommentieren dürfen, diese Basketball-WM der Frauen. Freue mich da total drauf.
Geil.
4. September geht's los. Und wie gesagt, die Kollegen freuen sich genauso auf die Handball-WM der Frauen. Die dauert allerdings noch ein bisschen. Wir haben jetzt erstmal eine Handball-WM der Männer. Und dann im Dezember 27 gibt es dann auf ProSieben und ProSieben Max die Handball-WM der Frauen. Aber immerhin, weißt du, es bewegt sich was. Und da sind wir schon wieder auch bei dir und bei deinem Beruf eben auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ganz entscheidend. Du bist jemand, also du hast deine Nische gefunden, aber vor allem, du bist heute als Creatorin selbstständige Unternehmerin. Spürst du so etwas wie Leistungsdruck, funktionieren zu müssen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, wenige Berufe, in denen man sich so sehr an Zahlen messen kann. Ich vergleiche das immer so mit einem typischen Arbeitnehmer, der halt morgens ins Büro geht und dann kriegst du halt um 17 Uhr die Zahlen vorgelegt und also dir wird halt öfter auch mal gesagt, ey, heute war aber absolut Kacke. Und ich glaube, man muss da echt schaffen, einen gesunden Weg für sich zu finden, dass es auch normal ist, dass zum Beispiel jetzt in der Creator-Branche gerade ein totales Sommerloch ist und man am besten jetzt gerade mal gar nicht auf die Zahlen guckt, weil alle Leute zum Glück gerade draußen sind und nicht an ihren Handys hängen und die starke Zeit dann wieder Richtung Black Friday, September, Oktober, November, Dezember kommt. Und deswegen würde ich sagen, ich empfinde das auf jeden Fall, aber man wächst da auch ein bisschen rein. Und für mich ist das Wichtigste aktuell, dadurch, dass ich in einer Stadt lebe, in der ich sehr wenig Berührungspunkte mit anderen Creatoren habe, wenn nur online, habe ich nicht dieses Vergleich und habe das direkt vor der Nase die ganze Zeit. Also ich habe auch viele, in Anführungszeichen, sehr normale Menschen um mich, die mich dann oft runterholen und dass ich dann so denke, ach komm, also mich jetzt hier irgendwie stressen wegen noch einem Post heute, dann kommt der halt morgen früh, ist auch okay. Und das ist für mich aktuell auch sehr wichtig, dass ich noch viele sehr normale Menschen, die sich mit diesem Beruf nicht auskennen, um mich habe, weil man dann runterbrechen kann, dass das vielleicht doch gar nicht so wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel ein Job im Krankenhaus.
Absolut. Ja, 1000% Zustimmung. Und trotzdem auch die Frage, weil du sagst, man lässt sich oder du selbst misst dich ja an Zahlen. Du hast jetzt Kunden XY, der bucht dich jetzt und sagt, ey, wir machen jetzt hier rund um das Thema Handball. Wir können ja eine Brand nennen, die im Handball sehr aktiv ist. Ich glaube, für die hast du auch gearbeitet. Lidl. So, kann man auch mal sagen. Das ist auch wichtig irgendwie, ne, dass solche Unternehmen, dass das geil ist, dass wir die haben. Also Lidl ist eine Brand. Das ist wirklich cool, weil ohne solche Brands würde es nicht funktionieren.
Ja.
Ja. Die brauchen, also der DHB braucht diese Partner. So, du arbeitest jetzt für Lidl. Ja. Und Lidl sagt, wir wünschen uns von der Jojo hier, was weiß ich, wir hoffen, dass wir da 20.000 Menschen mit erreichen. Oder 100.000, keine Ahnung. Und du erreichst sie nicht. Du kriegst sie nicht. Du kannst es ja nur bedingt steuern, Social Media. Ist das die größte Challenge?
Ja, ich würde sagen, dass das die größte, also oder mit die größte Challenge ist, weil selbst wenn eine Brand für etwas bezahlt, hast du nie die Garantie, dass diese Menschen erreicht werden, so wie du gerade gesagt hast. Mein Vorteil ist, dass ich von Anfang an sehr starkes Community-Management betrieben habe, sodass wir zwar nicht hundertprozentig Zahlen immer garantieren können, aber ich kenne jetzt auch nach dem Verkauf von meinem Buch die Stärke meiner Community oder der Menschen, die mir folgen. Was natürlich in einem Kundengespräch oder wenn man einen Kunden an Land ziehen will, jetzt wen auch immer, ein sehr, sehr großer Vorteil ist, wenn du vorlegen kannst, wie gut zum Beispiel das Buch verkauft worden ist. Also, dass die Leute wirklich meinen Content auch konsumieren und nicht nur Doomscrolling machen und bei mir einfach immer so durchscrollen. Also ich wollte nur sagen, dass dieses typische Creator-Dasein sich, glaube ich, jetzt auch nochmal durch KI die nächsten Jahre noch sehr, sehr krass verändern wird oder weiterentwickeln wird. Und das sorgt natürlich auch wieder für neue Ängste, aber kann eben auch eine Chance oder eine Stärke sein für eben Creator wie mich, die einfach eine sehr, sehr starke Nische und sehr, sehr starke Community hinter sich haben. Weil irgendwann, oder gibt es ja schon KI-Creator, die du nicht mal von normalen Creatoren irgendwie unterscheiden kannst. Und da ist es halt einfach wichtig, wirklich echte Menschen hinter den Profilen zu haben, die deine Community sind und dass man quasi auch immer wieder dafür sorgt, diese Menschen vor Ort in irgendwelchen Aktivierungen kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass sie sich wirklich mit dir verbunden fühlen.
Sprich, also kenne dein Publikum, ne? Sei ja. dir klar, für wen du das machst. Also wir, ne, für ja. auch alle, die vielleicht sagen, boah, ich habe Bock da auch mich in diese Richtung irgendwie zu entwickeln. Hast du einen Tipp? Wie fange ich am besten an?
Also, ich werde das ja ganz oft gefragt, vor allem auch teilweise, das ist ein lustiger Sidefact, wirklich von ProfisportlerInnen, weil die halt sagen, sie möchten das auch machen, aber sie wissen nicht wie.
Deswegen gibt es ja unseren Podcast auch hier. Wir richten uns ja auch an ja, Sportlerinnen und Sportler. Ja, let's go.
Ich würde immer empfehlen, das zu machen, weil das einfach am Anfang das Einfachste ist, neben dem Profisport aufzubauen. Und man kann so einfach echte, authentische Einblicke aus seinem Profi-Alltag geben, die so viele Leute auch interessieren, weil so viele Leute diesen Alltag nicht leben. Und deswegen ist es so wichtig, von Anfang an aber die Kamera aufzustellen und nicht nur dieses gestellte, ästhetische, ich koche mir jetzt was Schönes und alles ist währenddessen geputzt und die Küche sieht sauber aus, sondern ich glaube, wenn man das mittlerweile macht, dann ganz, ganz unverarbeitet und echt. Und von Anfang an muss man in die Kamera sprechen. Und für mich war das auch eine Riesenüberwindung, als ich damals angefangen habe. Aber wenn du möchtest, dass die Leute sich wirklich mit dir identifizieren können, dass sie deine Community werden, dann musst du mit den Leuten wirklich reden, auch wenn es sehr, sehr viel Überwindung kostet. Und, das sage ich auch immer wieder, am Anfang einfach loslegen. Und manchmal gucke ich mir auch Videos an von vor einem Jahr und denke mir, bist du bescheuert? Wieso hast du das hochgeladen? Das ist ja total hässlich. Oder, oh Gott, das sieht so scheiße aus. Jojo, warum hast du das gemacht? Aber das bin halt ich. Ich habe immer einfach gemacht. Ich bin totaler Chaoskopf. Aber wenn man das einfach ausprobiert für sich, wird man ja irgendwann was finden, was die Leute cool finden. Und darauf dann ja. einfach aufbauen.
Es klingt so leicht, wenn ich das so sagen darf. Ne? Aber ja. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das Wichtigste, das ist das Echte, das Authentische. Ja. Weil wir viel zu viel von der künstlichen Welt gesehen haben. Und Social Media natürlich gerade bei jungen Leuten auch eine Fake-Welt aufbaut, die ja gar nicht so funktioniert. Ne? Und die Welt ja. ist anders da draußen. Und ich glaube, wenn man heutzutage echt ist, und das ist immer für mich als noch, ich bin ja noch von der alten Generation Fernsehmensch, ja. Wenn aber ja. einer sagt, ey, du bist ja in echt genauso wie im Fernsehen, dann ist es für mich immer das größte Kompliment. Ja. Und ich glaube, wenn man hingeht und sagt, ich möchte jetzt hier Creator sein in meiner Sportart, ich möchte jetzt darüber berichten, ich möchte den Blick durchs Schlüsselloch, durch dich kriege ich auch so ein bisschen noch den Blick durchs Schlüsselloch beim Handball jetzt, ne? Mhm. Das möchte ich machen, dann. Und dann hinzugehen und zu sagen, aber ich bin Jojo, so wie ich bin. Und ich fange jetzt nicht an, mir lange Fingernägel zu machen, weil ich irgendwie meine oder die Haare blond färben oder wo, weißt du, sich total verändern, sondern sei, wie du bist. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Und das ist ja. vielleicht so der Anfang. Und dann auch durchhalten, ne? Also kennst du das, dass du etwas machst und dann guckst du auf die Zahlen und denkst, scheiße, haben nur 1000 Leute sich angeguckt. Verdammt. Oder?
Ja,
am
natürlich.
Anfang
ich will noch,
nur 100.
Ja, ich will noch kurz was zu deinem Punkt vorher sagen, weil dieses, es klingt immer alles so einfach, vor allem wenn Creator, bei denen es gut funktioniert, davon erzählen. Gerade jetzt schwimmen auch so viele neue Creatorinnen wie noch nie auf den Markt, weil natürlich viele sehen, wie gut das funktioniert. Ich glaube trotzdem, dass da ein bisschen Glück dazu gehört und auch können. Also dieses jedem erzählen, dass er Creatorin werden könnte, ist, finde ich, eine Lüge, weil du musst auch ein bisschen für dieses Business gemacht sein, dieses mit Zahlen messen, dieses ständige Vergleichen, diese ständige Online-Welt, sich mit Hass auseinandersetzen und so. Also ich glaube, dafür muss man auch gemacht sein. Das ist mir immer noch wichtig, dazu zu sagen. Und jetzt musst du mir noch mal eben sagen, was deine Frage gerade war.
Nein, wenn jetzt du merkst, ist gucken, oder am Anfang, wie bist du mit Enttäuschung umgegangen? Verdammt, ich habe jetzt hier was gemacht und es gucken nur 100 Leute. Es haben nur 100 Leute gesehen. Also sprich, ich will darauf hinaus, weil du gesagt hast, einfach machen. Wie hast du es geschafft, dran zu bleiben und hast dich nicht entmutigen lassen?
Da ist der Profisport ein ganz tolle große Schwester, weil man es kennt, dass man jeden Tag ins Training geht und es Tage gibt, da schafft man das einfach nicht. Das Gewicht, was man sich vorgenommen hat, das auf dem Trainingsplan steht. Es gibt einfach Tage, da musst du Niederlagen einstecken und ich kann sehr, sehr gut, obwohl ich nicht gerne verliere, aber ich kann gut Niederlagen einstecken und das kann ich mittlerweile auch als Unternehmerin und wenn jetzt mein Buch kein Spiegel-Bestseller geworden wäre, wäre das auch in Ordnung gewesen, aber dann habe ich trotzdem dieses Projekt über die Bühne gebracht und deswegen bin ich total froh, dass ich das parallel aufgebaut habe, weil ich immer eine gesunde Balance aus Siegen und Niederlagen haben konnte, entweder im Unternehmerinnen-Dasein oder halt im Profisport-Dasein und deswegen glaube ich auch, dass viele Athletinnen dafür gemacht sind, dieses Leben zu leben, weil sie das, was sie in ihrem Profisportler-Dasein erlebt haben, Siege und Niederlagen, auch im Unternehmerinnen-Dasein dann leben können.
Also alleine den Mut auch zu haben, ich schreibe jetzt ein Buch, ja, unsere Spielzeit ist jetzt.
Ja.
Das ist dein Buch. Finde ich total geil. Finde ich super, auch überhaupt diesen, also sich hinzustellen, zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ja, wird ja auch der ein oder andere dir gesagt haben, also wirklich und so, ne? Weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber das zu machen und es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Das ist ja für einen Autor oder eine Autorin das größte Kompliment. Also ich habe in meinem Umfeld ein paar Menschen, die Bücher geschrieben haben und allen war immer das Wichtigste Spiegel-Bestseller und so, ne? Dieser orangene Badge, den man dann hat, das ist so das Größte, ne? Und da drücke ich dir alle Daumen, dass das weitergeht und erfolgreich. Wann ist das gekommen, das Buch?
Am 29.06., also das ist jetzt ungefähr einen Monat auf dem Markt und ich mache jetzt noch so ein paar Stops und so ein paar Lesungen und es ist total schön, weil letzte Woche war ich zum Beispiel im Borussiaum und habe da eine Lesung gemacht und die Tickets waren
Dortmund.
Kostenlos. Genau, neben dem Signal Iduna Park, also vom großen BVB, das Borussiaum und dann zu sehen, da kommen 50, 60 Menschen, die sich da hinsetzen und mir nur zuhören, wie ich vorlese. Das ist so surreal, aber das meinte ich vorhin mit Community. Du musst einfach Leute haben, die nicht nur dieses Buch kaufen wollen, sondern die auch die Geschichte dahinter dann vor Ort sich anhören wollen. Und ich würde sagen, dann hat man es auch wirklich als Creatorin geschafft, wenn man schafft, Leute wirklich auch irgendwo vor Ort zu aktivieren und nicht nur online.
Ich habe ein bisschen quer gelesen in deinem Buch. Wenn man es zusammenfasst, also wir haben einige Themen aus deinem Buch hier jetzt in dieser Folge angerissen. Mehr ist es nicht, aber es geht viel auch ums Thema Umgang mit Verletzungen. Die mentale Gesundheit, mentale Stärke ist ein Thema. Ne? Das Thema Durchhalten, ansatzweise hatten wir das. Frauensport insgesamt behandelst du. Also ich finde das ein ganz tolles Buch und ich liebe diesen Titel einfach. Ne? Also auch das Wort jetzt. Ne?
Ja.
Also nicht irgendwann, sondern jetzt irgendwie da drin zu haben. Und das ist eh etwas, worauf wir viel mehr, finde ich, in unserer Gesellschaft achten sollten. Ja, wir sind jetzt hier und wir sind im Hier und Jetzt unterwegs. Also lasst uns hier und jetzt vor der eigenen Haustür versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das mag ich sehr an deinem Buch. Das ist ganz toll. Drücke ich dir alle Daumen für. Und vielleicht auch in unserem Podcast hier als Tipp für alle, die sich das anhören, kauft euch das. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und lohnt sich definitiv. Drücke ich dir alle Daumen für. Und möchte auch alle herzlich einladen, weil deine Geschichte ist inspirierend, dein Weg ist inspirierend und wir werden weitere Folgen von inspirierten Sportlerinnen und Sportlern, inspirierenden Sportlerinnen und Sportlern, Ex-Sportlerinnen und Sportlern machen. Das ist das eine hier in unserem Power-Podcast und eben auch nochmal der herzliche Einladungshinweis für unser Festival für Düsseldorf. 13.11. mit ganz viel mehr. Und danke auch an die DVAG, die uns das hier möglich macht, diesen Podcast zu machen. Und wie gesagt, auch ein langjähriger Partner von uns ist. Und wir werden viele solcher Geschichten hören. Und ich hoffe, dass ich dich dann persönlich kennenlerne, dass wir dich auch als eine Art Community persönlich kennenlernen am 13. November in Düsseldorf. Einladung ist hier mit raus. Wäre ganz, ganz toll.
Bestimmt. Ich freue mich schon drauf. Letztes Jahr war es ja auch schon
mega.
Sehr, sehr, sehr cool. Das muss man ja wirklich sagen, was ihr da auf die Beine stellt, ist der absolute Wahnsinn.
Macht großen Spaß. Bist du, was ist das Nächste, was du createst? Letzte Frage, nächster Auftrag?
Wie viel darf ich sagen? Also, ich kann so viel sagen, dass ich mit meinem Management wir gerade an einer nächsten großen Idee sitzen, die Sport und vor allem ja Frauensport ein bisschen frecher und vielleicht auch ein bisschen chaotisch kommunizieren und zeigen soll, weil ich finde, dass, wie schon ganz, ganz oft jetzt hier gesagt, die Sportgeschichten immer noch sehr altbacken teilweise erzählt werden und die klassischen Fragen gestellt werden. Und ich möchte jetzt endlich mal die Fragen stellen, die sich alle stellen, auch zum Thema Matthias Gitzel. Und da sitzen wir vielleicht gerade an einer Idee, aber mehr darf ich noch nicht sagen.
Dann drücke ich auch dafür alle Daumen. Wirklich, das ist cool. Das ist richtig cool. Ich sehe Matthias Gitzel diese Woche noch. Ich werde ihn von dir grüßen. Und
mach das mal.
Digga, da kommt noch ein bisschen was. Da wird eine junge, freche Frau vor dir stehen. Nein, aber du wirst ihn ein paar Mal getroffen haben. Also du. Und dann natürlich große Vorfreude auf die Handball-Weltmeisterschaft. Jetzt als erstmal der Männer zu Hause. Das wird eben geiles WM-Jahr. Wir haben eine Handball-Weltmeisterschaft der Männer. Wir haben eine Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer, übrigens auch in Deutschland. Alleine diese beiden Highlights, Sportjahr 27, sensationell. Plus noch eine ganze Menge mehr. Und dann kommen die Frauen. Ich weiß gar nicht, wo die WM ist, aber die kommen dann im Dezember 27. Slowenien, kann das sein?
Das kann sein. Ich weiß nur, dass jetzt die EM in Polen, Türkei und noch irgendein Land, also auch mit sehr viel Fliegen verbunden ist.
Das ist auch immer schade, wenn die das dann so zersplitten. So gut, das hat auch wieder finanzielle Gründe. Das werden wir heute in diesem Podcast nicht verändern. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke allen, die uns zugehört haben. Und Jojo, alles Beste für dich. Ja?
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön. Und allen, die uns zugehört haben, Dankeschön. Das war diese Woche unser Podcast. Alle 14 Tage sind wir da mit neuen, inspirierenden Geschichten von Sportlerinnen und Sportlern, von Athletinnen und Athleten auf dem Weg ins Berufsleben. Und heute haben wir mitgenommen und heute haben wir gelernt, durchhalten ist das eine, einfach mal machen ist das andere. Ein bisschen Glück haben gehört auch dazu, aber vor allem eine Idee auch haben und etwas authentisch und echt machen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe viel aus diesem Gespräch mitgenommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne, gerne weiterteilen. Danke dafür, gerne auch kommentieren. Und ansonsten Jojo folgen auf Instagram und in den sozialen Medien. Das lohnt sich. Und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder schönen Morgen, wann immer ihr uns hört. Danke dafür. Wir sind in 14 Tagen zurück. Tschüss, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.